Herzlich willkommen zu Knochenschrauber, dem Unterfallchirurgie-Podcast aus dem Zentrum für Orthopädie und Unterfallchirurgie der Universitätsmedizin Mainz für Studierende und alle Interessierten. Wir haben uns überlegt, unser Lehrangebot durch einen Podcast zu ergänzen. In den jeweiligen Folgen wollen wir sowohl fachliche Themen besprechen, aber auch Bereiche, die weit über die curriculare Lehre hinausgehen. Wir freuen uns über euer Feedback. Die E-Mail-Adresse verlinken wir in den Shownotes. Mein Name ist Sven-Oliver Dietz, ich bin Oberarzt und Unterrichtsbeauftragter des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie und mein heutiger Gesprächspartner ist mein Chef, Professor Errol Gertschek. Hallo Errol, grüß dich.
Hallo Olli.
In der ersten Folge wollen wir eine Einführung in die Unfallchirurgie geben und da können wir ja gleich mal anfangen mit der ersten Frage. Was macht ein Unfallchirurg den ganzen Tag?
Ah, eine ganze Menge. Zuerst mal befassen wir uns natürlich mit allen Arten von Verletzungen im Bereich des Körperstamms und Körpersklets und sind dafür zuständig, die Therapie von Verletzungen des Bewegungsapparates, aber auch der Weichteile, das heißt Haut, Unterhaut, Muskeln, Geweben zu versorgen. Wenn wir dann an die Knochenbrüche denken, vor allen Dingen im Bereich der Extremitäten, zum Beispiel bei Verkehrsunfällen oder bei anderen von außen auf den Körper einwirkenden Kräften, die dazu führen, dass eben unser System aus dem Ruder gerät, sprich, dass etwas kaputt gegangen ist.
Und kann man, das ist ja so etwas ganz, ganz Vielseitiges, was du da geschildert hast, kann man das nur im Krankenhaus machen oder wo kann jetzt ein Unfallchirurg überall arbeiten?
Nein, grundsätzlich ist das Feld ja relativ weit, wo Unfallchirurgen arbeiten können. Primär verortet man uns natürlich in der Akutversorgung, auch in der Notfallversorgung. Wenn etwas passiert ist, wollen die Patienten sofort eine Versorgung haben. Das kann aber auch neben dem Krankenhaus in einer Praxis sein. Es gibt auch Unfallchirurgen, die als Rettungsärzte draußen den Rettungsdienst mitbedienen. Und dann natürlich in den Bereichen, wo wir hinterher die Patienten nachbehandeln müssen. In der Nachbehandlung, in Reha-Einrichtungen findet man Unfallchirurgen, aber auch heute mittlerweile in der Prävention. Ja, Prävention, gerade bei den Berufsgenossenschaften, also die, die für Arbeitsunfälle, Schulunfälle zuständig sind, auch dort sitzen Unfallchirurgen und bringen sich dort mit der Fachkenntnis ein.
Klingt danach, als hätte man auch nach dem Facharzt noch alle Möglichkeiten, sich in verschiedensten Feldern dann zu beschäftigen. Wir gelten ja auch, oder unser Fach heißt ja auch Traumatologie und ich glaube, es ist schon mal ganz wichtig, dass man das physische Trauma vom psychischen Trauma abgrenzt, weil die psychischen Traumata erleben wir zwar bei den Verletzten auf der Station, die behandeln wir aber nicht, sondern holen uns da die Spezialisten. Das Trauma, das wir behandeln, also der Unfall, wie ist das denn definiert?
Also ja, Traumatologie ist ja gleichzusetzen mit der Unfallchirurgie. Für uns sicherlich in Deutschland besser als Unfallchirurgie zu verstehen, weil eben, wie du es schon gesagt hast, das Trauma auch ein psychisches Trauma sein kann. Aber das ist nicht das, was wir behandeln. Wir behandeln, natürlich sehen wir das auch und arbeiten dann interprofessionell mit Kollegen der Psychiatrie, Psychosomatik zusammen. Aber im Wesentlichen sind es die von außen auf den Körper einwirkenden Gewalten, die dazu stören, dazu führen, dass irgendetwas kaputt geht, wie ich es immer so schön sage.
Das Reparieren, darüber kommen wir dann gleich noch auf das, was kaputt gegangen ist. Wenn du mal die Unfallchirurgie so in den Kontext setzt zur Entwicklung der Medizin, ist das was ganz Neues ist oder ist die Unfallchirurgie etwas, was es in der Medizin schon länger gibt?
Ich glaube, Unfallchirurgie im eigentlichen Sinne, so wie wir es heute verstehen, hat sich ja entwickelt im Laufe der Zeit. Aber wir finden natürlich in der Geschichte schon ganz, ganz weit zurückliegend, zehntausende Jahre zurückliegend, schon zum Beispiel Trepanationen am Schädel, die darauf hindeuten, dass das doch in irgendeiner Form unfallchirurgisch dort schon gearbeitet worden ist oder therapiert worden ist. Ob das dann ein explizit ausgebildeter war oder nicht, das werden wir, glaube ich, nie ganz herausfinden können. Besser informiert sind wir eigentlich so ab 2900 vor Christi mit der Einführung der Schriften, denn ab da ist nachzuvollziehen, dass sich doch was getan hat. Und dann kam natürlich Hippokrates mit seiner Sammlung im 4., 5. Jahrhundert. Und dort finden sich ja schon sehr, sehr genaue Beschreibungen, auch zum Beispiel auf eine Wundversorgung, was ganz eindrücklich ist. Weiter ging es dann in der Historie eigentlich so im Mittelalter. Da hat die Unfallchirurgie dann tatsächlich so ein bisschen den Lauf bekommen, weil gerade auch durch zum Beispiel den Krimkrieg 1853 bis 1856 erstmals so Sachen aufkamen wie aseptisches Arbeiten, Hygiene und Chirurgie und das Stabilisieren von zum Beispiel Knochenbrüchen ist damals so ein bisschen in den Fokus geraten. Narkose wurde dann im 19. Jahrhundert eingeführt, kann man sagen, entdeckt, weiß ich nicht, ob das richtige Wort dafür ist. Dann kamen die Röntgenstrahlen 1859, wo wir dann natürlich zum Beispiel erstmals einen Blick auf die Knochen hatten im Körper, unterhalb der Haut, unterhalb des Weichteilmantels, das, was wir nicht gesehen haben. Und so hat dann die Unfallchirurgie vor allen Dingen im 20. Jahrhundert dann einen extremen Lauf genommen, auch mit zunehmenden Operationsverfahren, was dann letztendlich erst 1974 in einem Lehrstuhl für Unfallchirurgie in Hannover mündete. Ja, seitdem können wir eigentlich in Deutschland sagen, ist das Fach eigenständig. Davor waren wir den Chirurgen zugeordnet und mittlerweile sind wir den Orthopäden und Unfallchirurgen zugeordnet, weil das international schon auch viele Jahre bevor Deutschland der Standard war, dass die Unfallchirurgie der Orthopädie zugeordnet war.
Ich glaube, das ist, kann man sagen, bei dem schönen Überblick, den du gegeben hast, das ist einerseits eine ganz traditionelle alte Disziplin, aber seit 1974 erst eigenständig, also doch dann relativ jung. Der Unfallchirurg heute, was würdest du sagen, welche Soft Skills braucht er?
Erstmal braucht er ganz viel Durchhaltevermögen. Er braucht eine Resilienz, wie man heute so schön sagt. Ja, er muss widerstandsfähig sein. Er sieht viele schlimme Sachen. Das muss er aushalten können. Er muss handwerklich geschickt sein. Er muss ein sehr gutes Hintergrundwissen haben und er muss schnell sein, vor allen Dingen schnell in seinen Entscheidungen und entscheidungsfreudig sein, denn davon lebt unser Fach so ein bisschen, wenn ein Verletzter reinkommt, dass man weiß, was man machen muss und was man machen kann.
Und würdest du sagen, der Unfallchirurg muss auch ein guter Teamplayer sein oder ist das eher so ein Alpha-Tier, ein einsamer Wolf?
Ja, so war es vielleicht früher, das, was wir vielleicht in alten Krankenhausserien noch so sehen. Heute, ganz klar, muss man den Unfallchirurgen als Team, vielleicht Teamleader manchmal, aber auch Teammitglied sehen in vielen Situationen. Gerade wenn es im Bereich der Schwerverletztenversorgung geht, sind wir auf eine interprofessionelle, interdisziplinäre Zusammenarbeit angewiesen. Das heißt, sowohl mit anderen Berufsgruppen innerhalb der Medizin oder auch mit anderen Fachkollegen müssen wir eng zusammenarbeiten, damit wir Mehrfachverletzte, Schwerstverletzte eben adäquat, schnell und zielorientiert behandeln können und so das Überleben sichern. Und natürlich, und das ist unser Hauptziel, dass wir wieder die Reintegration ins Leben, Reintegration in den Beruf erreichen wollen bei unseren Patienten.
Du hattest gerade auch schon so einen Hardskill angesprochen. Man muss geschickt sein bei der Versorgung von Knochenbrüchen, natürlich auch in der Versorgung von Weichteilverletzungen. Ganz, ganz häufig kommen in unsere Kurse weibliche Studierende und sagen, ich finde das Fach eigentlich spannend, aber ich glaube nicht, dass ich das physisch aushalte, dass ich das schaffe. Glaubst du wirklich, dass das eine geschlechterspezifische Problematik ist oder ist das eine falsche Vorstellung vom Fach?
Ich glaube mittlerweile, dass das eine falsche Vorstellung vom Fach ist. Natürlich ist es zum Teil harte Knochenarbeit. Wir brauchen Kraft, wir müssen gut trainiert sein. Jeder von uns sollte auch darauf achten, dass er sportlich etwas macht, weil allein schon das Tragen von Röntgenschürzen bei Operationen, und das müssen wir bei vielen Operationen, wo der Knochen beteiligt ist, machen, bedeutet schon, dass man eine gewisse Belastung auf seinem eigenen Körper hat. Dann werden die Patienten ja nicht unbedingt immer leichter. Sie sind auch häufig nicht ganz so klein. Wir haben natürlich auch Kinder zu versorgen, da ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Gute Beispiele auch aus der eigenen Klinik zeigen es ja, dass auch eine Frau den Job heute genauso gut machen kann wie ein Mann. Vielleicht manchmal dann auf eine Unterstützung angewiesen ist von einem kräftigeren Kollegen. Aber das sind wir Männer auch manchmal. Wir haben auch nicht nur starke Männer, wir haben auch schwächere Männer. Insofern würde ich da heute die Geschlechterspezifität ausklammern. Also hat eigentlich nichts mehr in unserem Fach zu suchen.
Ja, ist genau meine Erfahrung. Also ich glaube, das ist wirklich eine überkommene Vorstellung, dass man da ein Bild hat von vor 30, 40 Jahren, dass da ein Haufen Alpha-Tierchen rumspringt und Unfallchirurgie macht, das ist sicherlich vorbei. Du hattest schon angesprochen, die Versorgung von Knochenbrüchen, die wir ja Frakturen nennen. Welche Fraktur ist denn besonders häufig?
Ja, die häufigste, zu den häufigsten Frakturen zählt natürlich die distale Radiusfraktur, also der körperferne Speichenbruch. Dadurch bedingt, dass wir beim Fallen ja versuchen, uns abzufangen, Schutzreflexe zum Glück haben, die dafür sorgen, dass wir uns abfangen wollen mit den Händen. Dann stürzt man auf die gestreckte Hand und dann kommt es nicht ganz selten zu Frakturen in dem Bereich. Und das kann alle Altersgruppen betreffen, das kann Kinder betreffen, Erwachsene im besten Lebensalter, aber auch die alten Patienten mit schwächeren Knochen, osteoporotischen Knochen. Da gibt es viele verschiedene Formen und Varianten und auch unsere Therapiestrategien haben sich, ich würde mal sagen, ein bisschen hin zur Operation behandelt, obwohl wir viele der Patienten auch noch konservativ behandeln können. Aber das ist eben das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir brauchen heute ein umfassendes Wissen, was alles möglich ist, was, wie, wann, wo heilt, damit wir für den Patienten oder mit dem Patienten gemeinsam die beste Entscheidung treffen können.
Wenn wir nochmal zu den Frakturursachen kommen, das klassische Bild, das man hat, ist natürlich, dass man einen hochenergetischen Sturz hat, also Sturz aus einer doppelten Körperhöhe oder mit einem PKW oder mit dem Fahrrad verunfallt. Das ist aber eigentlich gar nicht das, was wir so sehen. Wir sehen ja auch ganz, ganz viele niederenergetische Traumata, also Sturz aus dem Sitzen oder Sturz aus dem Stand bei den älteren Leuten, manchmal auch bei jüngeren Leuten. Was gibt es denn so für Frakturursachen, wenn wir es auf die Energie beziehen? Und warum bricht ein Knochen manchmal auch bei einem niederenergetischen Trauma?
Ja, also wir haben ja Knochenbrüche, also die traumatische Fraktur hast du erwähnt, also dass wenn eine hohe Kraft oder auch eine schwache Kraft durch ein einfaches Fallen eintritt, hohe Kraft zum Beispiel durch einen Verkehrsunfall. Das heißt, wir haben da eine mechanische Belastung, meist eine Stoßbelastung, die dazu führt, dass etwas kaputt geht. Aber wir haben auch zum Beispiel Ermüdungsfrakturen, die wir sehen bei Patienten, also nach langen Belastungen. Der Klassiker ist so der Marathonläufer, der bei seiner Belastung von 42 Kilometer, wo dann einfach mal der Knochen im Fuß knacken kann aufgrund der starken Belastung. Und dann sehen wir natürlich auch heute pathologische Frakturen. Was ist das? Das sind Frakturen, die eigentlich ohne ein echtes Unfallereignis auftreten, ähnlich der Ermüdungsfraktur, aber dann entweder zum Beispiel am schwachen osteoporotischen Knochen beim alten Menschen auftreten können oder aber bedingt sind durch Tumoren oder Metastasen, die den Knochen geschwächt oder gar ein bisschen angefressen, aufgefressen haben, sodass der Knochen in seiner Integrität gestört ist. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, was auf dem Körper passieren kann leider. Und das müssen wir dann alles genau analysieren, was es für eine Art von Knochenbruch ist und wie wir ihn dann auch genau behandeln.
Ja, die hohe Kunst der Anamnese, wie war das Unfallereignis? Da muss man sagen, wenn das fehlt, dann kann das schon mal ganz schön in die Hose gehen, dass man mal eine pathologische Fraktur übersieht und das für eine traumatische Fraktur hält. Das kann dann für den Patienten schon schlimme Folgen haben, wenn man dann eine durch eine Metastase bedingte Fraktur zum Beispiel falsch behandelt, wenn der Patient noch gar nicht wusste, dass er ein Karzinom hat. Wenn wir zur Frakturbehandlung kommen und zur Frakturheilung, wie heilt denn eine Fraktur, wenn ich die konservativ, also im Gips behandle? Heilt die anders als eine, die ich mit einer Osteosynthese behandle oder ist das immer gleich?
Ja, wir haben ja verschiedene Arten der Knochenbruchheilung. Da gibt es einmal die direkte Knochenheilung. Das heißt, unter Bedingungen einer absoluten Stabilität, also wenn es auch in der Regel dann völlig unverschobene Frakturen sind, die man sehr gut ruhigstellen kann, kommt es zu einem direkten Durchbau der Frakturzone, ohne dass man einen sogenannten Callus sieht. Das heißt, ein Mantel, der die Knochenenden zunächst umbaut und festhält, bevor sich der eigentliche Knochen wieder ausrichtet und regeneriert. Und das ist nämlich das, was bei der indirekten Knochenbruchhandlung passiert, dass wir da eine nicht so hohe Stabilität haben, wie wir das zum Beispiel häufig auch im Gipsverband haben. Da ist ja immer so eine leichte Wackelbewegung drin. Da kommt es dann eben häufig zu dieser indirekten Knochenheilung mit einer Callusbildung. Also es ist so eine Art Wolke, die um den Knochen herum entsteht. Und das heilt dann auch aus, aber ist manchmal ein bisschen langsamer, zumindest im Röntgenbild etwas langsamer. Klinisch ist es manchmal schon fest, auch wenn wir noch einen Spalt sehen. Das ist das, was die Patienten dann nach 6 Wochen manchmal etwas beunruhigt, wenn wir da Bilder machen. Aber im Groben und Ganzen kann man sagen, dass das die beiden Arten der Knochenbruchhandlung sind. Und die können natürlich beide, sowohl bei der konservativen Behandlung, zum Beispiel in Gips oder in Schienen oder Zugverbänden, oder bei der operativen Behandlung, zum Beispiel bei der Stabilisierung mit intramedullären Implantaten wie einfachen Schienungen oder Nägeln oder Plattenosteosynthesen, also Platten, die man zur Überbrückung einsetzt, vorkommen.
Da werde ich auch noch ein paar Folien zu in den Shownotes verlinken. Wie macht man eine absolute Stabilität mit einer Osteosynthese? Wie macht man eine relative Stabilität? Und wie schaut so ein Knochen bei einer indirekten und bei einer direkten Frakturheilung im Röntgenbild aus? Das ist sicherlich mit Worten schwierig zu beschreiben, aber wenn man das mal auf einem Röntgenbild gesehen hat oder so ein Video gesehen hat, wie das funktioniert mit den Osteosynthesen, ist es ganz einfach. Und die Studierenden hier aus Mainz, die uns zuhören, werden auch diese Osteosyntheseverfahren im Blockpraktikum im 9. Semester üben. Du hast schon angesprochen, eine Fraktur kann man auf unterschiedlichste Weisen stabilisieren. Ich glaube, man kann das kurz zusammenfassen. Man kann Schrauben-Osteosynthesen machen. Also das heißt, man schraubt die beiden Knochenenden, die gebrochen sind, aneinander. Man kann eine Platten-Osteosynthese machen. Das heißt, man legt über die beiden Frakturstücke eine Platte und befestigt die Platte an jedem der Fragmente mit Schrauben, kann dann noch eine Zugschraube ergänzen. Man kann intramedulläre Osteosynthese machen, häufig Nägel, das heißt, man schiebt in den Markraum einen Kraftträger und hält den Knochen damit zusammen, oder aber einen Fixator extern. Wer jetzt die Shownotes nicht öffnen kann, kann sich diese ganzen Verfahren mal auf der Website der Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen, der AAO, anschauen. Da sind die sehr schön erklärt und auch mit Videos hinterlegt. Diese Osteosynthesetechniken, die ich jetzt gerade so ganz grob zusammengefasst habe, wann haben die sich denn so richtig rausentwickelt? Du hast das schon angesprochen, tragischerweise entwickelt sich Unfallchirurgie immer in Kriegssituationen weiter. Wann hat man denn so richtig angefangen, das auch wissenschaftlich fundiert aufzuarbeiten, solche Osteosynthesen anzuwenden?
Ja, an der Stelle muss man einfach Lorenz Böhler erwähnen, der in den 30er Jahren eigentlich schöne Bücher veröffentlicht hat zur Technik der Knochenbruchbehandlung. Und ein Spruch von Lorenz Böhler ist, dass jede Operation ein Experiment ist und es braucht nur einen Chirurgen mit normalem Verstand, um daraus richtige Schlüsse zu ziehen. Also ich finde, das ist ein sehr schöner Spruch, der das eigentlich zeigt. Böhler hat im Ersten Weltkrieg letztlich in einem Speziallazarett für Knochenverletzte die Weiterentwicklung der Verletztenchirurgie vorangetrieben und hat dann in der Folge auch das erste Unfallkrankenhaus 1925 auf sein Betreiben in Wien eröffnen dürfen. Und er gilt eigentlich als Gottvater der Unfallchirurgie, wenn man so sagen möchte, und hat nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern auch international weltweit dadurch einen Ruhm erlangt, der außergewöhnlich ist und sehr viel für die Unfallchirurgie getan. In Deutschland, muss man sagen, hat die Unfallchirurgie eine Entwicklung genommen, auch durch die gesetzliche Unfallversicherung, die 1885 durch Bismarck eingeführt wurde. Denn er hat ein System eingeführt, wo Arbeitnehmer vor Verletzungen oder nach Verletzungen extrem gut behandelt werden konnten und das Ganze auch finanziert worden ist. Das hat in den Folgejahren dann dazu geführt, dass auch viel von Seiten der Berufsgenossenschaft, die deutsche gesetzliche Unfallversicherung da in der Versichertenversorgung vertreten, und die Unfallkassen zum Beispiel für die Schulkinder, dass die Absicherungen so gut sind, dass auch die Rehabilitationsmaßnahmen in diesem Bereich der Versicherung viel, viel besser finanziert sind, was unseren Patienten natürlich sehr gut zugute kommt. Und an oberster Stelle dieses Systems steht die Teilhabe am Leben und Teilhabe am und Wiedereingliederung in die Berufe natürlich. Und das hat die Unfallchirurgie eigentlich weit vorangetrieben. Und dann ab den 50er, 60er, 70er Jahren ist eigentlich die Dynamik der Unfallchirurgie dann noch größer geworden. Es sind immer neue Implantate auf den Markt gekommen. Firmen haben sich mehr für die Unfallchirurgie interessiert, haben Forschung unterstützt, sodass wir heute schon sehr ausgereiftes, aber immer noch nicht optimales System haben. Ich glaube, Verbesserungen können wir jederzeit gebrauchen. Und so ist die Unfallchirurgie auch nach wie vor ein Bereich, der auch noch weiter beforscht werden muss und weiterentwickelt werden muss.
Absolut. Du hast das, denke ich, schon sehr schön gesagt. Das Ziel der Unfallchirurgie, wenn wir das auf die Frakturbehandlung mal runterbrechen würden, wäre, dass wir wollen den Bruch wieder einrichten, dann wollen wir ihn stabilisieren. Aber vor allem, was wir ja wollen, ist die Rehabilitation des Patienten. Und ich glaube, das ist etwas, wofür wir hier jeden Tag zwar hart, aber doch befriedigend arbeiten. Ja, ich glaube, nach dem Podcast muss man einfach Lust auf Unfallchirurgie bekommen haben. Wenn man jetzt Lust auf Unfallchirurgie bekommen hat und das bei uns machen möchte, wohin soll sich jetzt der Studierende wenden?
Jederzeit an unsere Abteilung, an unsere Sekretariate. Wir haben eine E-Mail-Adresse geschaltet auf der Website, die man ansteuern kann. Wenn man zum Beispiel ein Praktikum, eine Formulatur machen will, als PJ-Studierender kann man sich bei uns bewerben. Man kriegt eigentlich, ich würde sagen, immer einen Platz. Wir sind immer offen für Gäste, zeigen gerne das, was wir können und was wir weiterentwickeln wollen. Und ich glaube, wir haben einen super spannenden Beruf, der uns allen riesen Spaß macht. Das spürt man auch im Team, spürt man in den Besprechungen. Das Klima ist sehr schön und natürlich arbeiten wir sehr hart und sehr professionell aber auch. Und da gehört ein paar Regeln natürlich auch immer dazu. Aber ich kann nur jeden ermuntern, einfach mal vorbeizukommen und sich ein eigenes Bild zu machen.
Was bei uns auch möglich ist, ist, wenn man jetzt sagt, eine Formulatur ist mir eigentlich zu lang oder ich habe schon alle Formulaturen, aber ich würde trotzdem gerne mal reinschauen, kann man sich auch gerne an mich persönlich wenden. Die E-Mail ist auf unserer Homepage hinterlegt und eine Tagesformulatur machen. Da bitte angeben, welcher Bereich besonders interessiert, dass ich das dann an den entsprechenden Oberarzt weitergeben kann und auch angeben, ob eher eine Begleitung in der Sprechstunde oder im OP gewünscht ist, und dann können wir das auch ganz individuell tageweise organisieren. Errol, super, vielen Dank.
Vielleicht noch ein Hinweis, weil es ja auch viele interessiert, die Sportmedizin. Sportmedizin ist natürlich auch ein Riesenfaktor bei uns in der Abteilung, nicht nur dadurch, dass wir DOSB Untersuchungszentrum sind, sondern auch, weil wir in der Betreuung von Mainz 05, Fußball-Bundesligisten, gerade da im Bereich des Nachwuchsleistungszentrums der U23, sehr gut eingebunden sind. Auch das ist was, was Leute zu uns in den Bereich zieht, was man diese Möglichkeiten hat, dort auch ganz andere Arten von Verletzungen, sprich Muskelverletzungen, Gelenkverletzungen, Bänderverletzungen zu sehen, die wir im Alltag zwar auch sehen, aber vielleicht nicht in dieser Häufe und dieser Dichte sehen. Auch das ist dann sehr spannend, damit reinzuschauen.
Super Hinweis. Errol, vielen Dank für das Gespräch. Wir setzen den Podcast fort in regelmäßigen Abständen, kommen neue Folgen raus, Links auf der Homepage und über die üblichen Podcast-Anbieter. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke, Olli, und danke für die Organisation hier.